Heute Morgen habe ich ja auch ein Thema angekündigt. Und bevor ich den Text lese, da geht es in diesem Text, also der Einstieg, ich staune manchmal, wie Gott so führt. Und Gott hat mir den Eindruck geschenkt, ich soll über Sprüche 6,32 sprechen. Da geht es eigentlich um das Thema Ehebruch. So, ich hoffe, dass niemand da ein Problem hat. Aber wenn Gott es so will, dann spreche ich über das Thema und natürlich auch über die Ehe. Und bevor ich den Text lese, möchte ich aber sagen, dass wir ja verschiedene Personengruppen hier haben. Jugendliche haben wir, Singles, Verheiratete, Geschiedene, Verwitwete, was auch immer. Es gibt verschiedene Personengruppen. So, und wir sind ja so gepolt, dass wir gerne was für uns hätten, was uns betrifft. Und ja, vielleicht denkt jemand da, das ist ein Thema, das geht mich gar nichts an. Vielleicht denkt jemand, ich bin mit dem Thema überfordert. Vielleicht brechen alte Wunden auf, das weiß ich alles gar nicht. Aber ich weiß eins, es ist immer wichtig, dass wir uns um das ganze Wort Gottes kümmern, dass wir offen sind für alles, denn wir können von allem auch etwas lernen. Und ja, genau, so, wenn du ein Problem hast, darfst du auch nachher gern zu mir kommen, mit mir reden. Ich bin auch bereit, Gespräche zu führen. Wenn dir was nicht zugesagt hat, dann lass uns darüber reden. Aber jetzt möchte ich einfach diesen Text lesen, diesen Text, und dann möchten wir ja über dieses Thema, in dieses Thema eintauchen. Also nicht nur Ehebruch, sondern auch noch andere gute Dinge. Das ist nur der Einstieg. Lasst uns aufstehen, soweit das möglich ist. Und da heißt es in Sprüche 6, 30 bis 32, es ist für einen Dieb nicht so schmachvoll, wenn er stiehlt, um seine Gier zu stillen, weil ihn hungert. Wenn er ergriffen wird, ersetzt er's siebenfach und gibt her alles Gut seines Hauses. Aber wer mit einer Verheirateten die Ehe bricht, der ist von Sinnen. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. So, das ist mal der Text. Lasst uns dann nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir auch für dieses Wort. Wir danken dir, Vater im Himmel, für das ganze Wort Gottes, das Alte und das Neue Testament, denn es ist dein Wort. Und es ist dein Liebesbrief an dein Volk und deine Kinder. Und Herr, so danken wir dir dafür und bitten dich, Geist Gottes, leite uns hinein in alle Wahrheit. Und dir sei der Dank dafür. Amen. Amen. So, ihr dürft Platz nehmen. Wer aber mit einer verheirateten Frau Ehebruch treibt, ist von Sinnen. Nur der tut so etwas, der sich selber verderben will. Ich habe mir die Frage gestellt, warum wählt der Sprücheschreiber so drastische Worte? Drastische Worte. Ich habe ein paar Übersetzungen rausgesucht. Da heißt es, also im Vers 32, nur wer sich selber vernichten will, der mag das tun. Wer das tut, er richtet seine eigene Seele zugrunde. Und die Schlachterübersetzung, der ruiniert seine eigene Seele. Und wenn wir jetzt in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann denken wir hier, da ist irgendwie, das ist eine gewisse Diskrepanz da. Also, ja, Im Fernsehen wird es ja gezeigt, wie oft Menschen Ehe brechen, die Ehe außerhalb ihrer Ehe sich mit jemand zusammentun. So diese drastischen Worte, das hat mich angesprochen, als ich diesen Vers gelesen habe. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Heute versteht man das in unserer Gesellschaft als ein Kavaliersdelikt. Ja, kann mal passieren, man hat zu viel Alkohol getrunken und sowas und dann ist es halt passiert, ist doch nicht so schlimm und so weiter. Doch bei Gott ist es schlimm. Und die Frage ist eigentlich, die wir uns stellen sollten, wir sind eigentlich als Volk Gottes in dieser Welt immer mehr Exoten. Also wir sind immer mehr eine Minderheit. Jesus sagt ja auch, der Weg ins Verderben ist breit und viele sind, die darauf gehen. Aber der Weg zum Himmel ist schmal und wenige sind, die darauf gehen. So, drastische Worte. Drastische Worte. Und zwar, der Sprücheschreiber, wahrscheinlich Salomo, der macht einen Kontrast. Und zwar, im Vers 30 spricht er vom Dieb. Es ist für einen Dieb nicht so schmachvoll, wenn er stiehlt. Also klauen, gut, es gibt Leute, die klauen müssen, also die zwanghaft klauen. Gibt also reiche, ich habe mal von einer reichen Frau gehört, die hatte genug Geld, sich alles zu kaufen, aber sie hat es nicht gekauft, sondern sie hat geklaut um des Nervenkitzels. Ja, klappt das? Ja, kann ich da was klauen? So, solche Sachen gibt es. So, und der Dieb, das ist der Kontrast zum Ehebrecher. Der Dieb, wenn, es ist schon schmachvoll, wenn jemand stiehlt, und zwar um seine Gier zu stillen, um seinen Hunger zu stillen. Und das kann man ja vielleicht entschuldigen, wenn jemand stiehlt, angeblich nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Währung nichts wert war. Da haben manche Leute auch, weil sie Hunger hatten, da mal was gemopst. Und dann, da gibt es den Fachausdruck von Frinksen, ja, dieser Bischof von Köln war das, glaube ich, der hat, ja, das glaube ich so akzeptiert, dass das auch gemacht werden darf, um den Hunger zu stillen. Also Mundraub, wenn du an einem Baum vorbeigehst und du hast Hunger und du nimmst eine Frucht, dann ist das noch ein Stück weit gedeckt vom Wort Gottes. Aber jetzt, bei einem Dieb ist es so, der Dieb kann das gestohlene Gut hier ersetzt es siebenfach. Also er kann Wiedergutmachung leisten. Er gibt her alles Gut seines Hauses. Das ist wiedergutmachbar. Aber das Wort hier stellt in diesem Kontrast Folgendes dar. Aber wer mit einer verheiratet, die Ehe bricht, der ist von Sinnen. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Und in Vers 33 heißt es dann, und nie wird seine Schmach getilgt. Das heißt, natürlich kann es im Himmel, es kann vergeben werden, aber solange er hier auf der Erde ist, wahrscheinlich ist es so gemeint, wenn du einmal bekannt bist als Ehebrecher, der Makel haftet dir an. In Vers 33, und nie wird seine Schmach getilgt. Das ist das Wort Gottes, ich habe das nicht erfunden. Nie wird seine Schmach getilgt. So, ich habe mir die Frage gestellt, welche Ursachen gibt es für Ehebruch? Nun, da müssen wir auf unser Menschsein schauen. Wie hat Gott uns denn gemacht? Wir Männer sind mit dem Aussehen ansprechbar, visuell. Ein Mann kann mehrere Frauen oder verschiedene Frauen attraktiv finden. Also wir laufen nicht mit Scheuklappen durch diese Welt. Natürlich, wenn du unterwegs bist im Leben, das ist nicht das Problem. Das Problem wird, und Jesus sagt ja auch in der Bergpredigt, es ist nicht erst die Ehebruch, die vollzogene Tat, sondern auch, wer eine Frau ansieht, und zwar nicht nur das Ansehen, sondern Ansehen mit der Überlegung, sie zu begehren. Das ist der Unterschied. Ich darf eine hübsche Frau hübsch finden, das ist doch gar nicht das Problem. Aber dann ist Punkt, Ende. Sonst müsste ich ja mit Scheuklappen rumlaufen. So, ebenso eine Frau kann sich durch hilfsbereites Verhalten, durch Höflichkeit, wenn auf ihre Gefühle eingegangen wird, öffnen für andere Männer. Sich angezogen fühlen. Folglich, wir Männer, wir Frauen wissen, uns, auf die, die verheiratet sind, auf einen Partner oder eine Partnerin beschränken. Das will eigentlich Gott von uns. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, du hast geheiratet, dann hast du dich für eine Person entschieden und Gott will, dass es dabei bleibt. Das Problem ist ja oft bei uns Menschen, die Frage ist, was passiert in unserem Herzen? So die Ehebruch, die Tat ist wahrscheinlich wesentlich weniger als die Tat in Gedanken. Und das hat ja Jesus auch gesagt. Pass auf, was du in Gedanken durchspielst. Also es gibt auch emotionalen Ehebruch. Es geht ja um emotionale Gesundheit in der Ehe, Gefühle. Wir Menschen, wir sind ja Gefühlswesen. Als ich noch Kind war, hat man über Gefühle möglichst wenig gesprochen oder eigentlich gar nicht. Ich habe das ja neulich schon mal erwähnt. Ein deutscher Mann, geprägt vom Dritten Reich, ein deutscher Mann weint nicht. Er ist zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Ja? So, das war die Mentalität. Gefühle, Arbeit war wichtig. Leistung, das ist auch heute noch. Intelligenz, Bildung, das ist wichtig. Aber wir sind nicht nur logische Wesen, wir sind auch emotionale Wesen. Wir wollen das oft gar nicht wahrhaben. Aber wir sind emotionale Wesen, wir sind emotional ansprechbar. Ich habe mal rausgeschrieben, was für Emotionen uns alles, wo wir überall, wo eigentlich Gefühle eine Rolle spielen. Gefühle empfinden wir zuerst einmal im Verborgenen. Wenn dich jemand geärgert hat oder wenn dir jemand was Böses getan hat, dann kommt vielleicht Hass, aber der Hass, den sieht man ja nicht, das geschieht ja im Denken. Manchmal, wenn jemand rote Backen bekommt oder rote Flecken am Hals, merkst du, da hat sich was getan, da spielt sich was ab, passiert was auf der Gefühlsebene. Oder zum Beispiel Jesus, als Lazarus gestorben war, er weinte, das steht in Johannes 11, 35. Er weinte. Warum? Es gab einen Verlust. Lazarus war gestorben. Tod ist Verlust, Trauer. Dann weinen wir. Oder so sollte es normal sein, das ist ein normales Gefühl. Wenn jemand einen Witz erzählt, dann lachen wir. Das heißt, wir sind offen. Wenn jemand unter Druck steht, dann kommt der Zorn. Weißt du, wenn du einen Termin hast, wenn wir schon bei der Ehe sind, also ob das jetzt der Mann der Termin hat oder die Frau, ist egal. Der eine hat einen Termin und der andere bummelt rum. Und plötzlich entsteht Druck. Wir sind nicht pünktlich. Dann kommt Zorn auf. Wenn jemand Enttäuschung produziert, dann können wir verbittern, bitter werden, Bitterkeit. Hat dich jemand enttäuscht? Er hat dein Vertrauen missbraucht. Dann Bitterkeit, das ist auch so ein Gefühl. Sauer, wir sagen, hey, der ist sauer. Oder wenn wir Schmerzen haben, körperliche Schmerzen, können auch psychische Schmerzen sein, dann stöhnen wir manchmal. Das tut weh, ne? Stöhnen. Und bei Freude, als der Lahme am Tempel geheilt wurde, da und geheilt war, da hat er seine neue Lebenssituation genossen. Er ist gehüpft, gesprungen, getanzt im Tempelbereich. Freude drückt sich oft über Tanzen und Hüpfen aus oder Glück. Da ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Vielleicht tanzen die Engel auch im Himmel, wenn einer sich bekehrt. Wer weiß es. Also zumindest freut sich der Himmel. Dann, im Neuen Testament haben wir, als die Gemeinde gegründet war am Pfingsten, dort lesen wir, es geschahen Zeichen und Wunder. Und wenn Menschen mit Übernatürlichem in Berührung kommen, das bewirkt oft Furcht und Zittern oder Angst, wenn wir dem Jenseits begegnen. Angst irgendwie, das ist was Fremdes. Wenn fremde Dinge auf uns zukommen, dann kommen Gefühle der Angst. Als Jesus zum Beispiel nachts, als die Jünger mit dem Boot auf dem See Genezareth unterwegs waren und Jesus kommt nachts über das Wasser gelaufen, dachten sie, es ist ein Geist, die sind panisch geworden. Das sind Gefühle. Und wir Menschen haben solche Gefühle. Nun, wie passiert emotionaler Ehebruch? Wie kann man ihn vermeiden? Ich möchte sagen, die Gefahr zum emotionalen Ehebruch. Wir wollen ja das vermeiden. Ich habe drei Beispiele. Man kann viel leichter emotionaler Ehebruch begehen, als man denkt. Die chemische Reaktion, habe ich gelesen, mit einem anderen Menschen stellt sich besonders schnell ein. Wenn man Bedürfnisse verspürt, auf die ihr Partner nicht einzugehen scheint, zum Beispiel das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung, nach Zärtlichkeit, wenn darauf nicht eingegangen wird. Ja, wir sind emotionale Wesen, wir wollen auch mal in den Arm genommen werden. Stimmt's? Hallo, sagt mal Amen. Oder? Wollen wir doch, oder? Also, okay. Also wir sind hier keine, wir sind ja keine Monolithe. Wir sind keine Betonklötze. Wir haben ja Gefühle, oder? Ja, wir wollen auch mal anerkannt werden. Wir wollen auch mal bemerkt werden. Du, wenn eine Frau ein hübsches Kleid anhat, ja warum? Soll man sie nicht loben und sagen, das sieht doch schön aus. Ja, wir brauchen das. Wir sind Menschen. Und Dankbarkeit, wie wir schon gehört haben. Zweite Beispiel, bei jemand anders, wenn man bei jemand anders leichter als beim eigenen Partner auftaut, also sich öffnen kann. Da fängt es auch schon an. Um die Probleme des Tages beim Essen oder bei einer Tasse Kaffee oder beim Nachhauseweg durchzusprechen. Also jemand anders ist plötzlich wichtiger als eigene Partner. Warum? Wenn man vielleicht enttäuscht worden ist, eigene Partner hat nicht zugehört, aber da gibt es so einen Geschäftskollege oder eine Kollegin, die hat immer ein Ohr für mich, die ist immer offen oder er ist immer offen und plötzlich arbeitet die Chemie. Oder wenn man anfängt, Schwierigkeiten mit dem eigenen Partner preiszugeben, also zu verbreiten, mit den anderen, mit Leuten außerhalb der eigenen Ehe, die Eheprobleme zu besprechen, es sei denn, es ist ein Seelsorger. Aber ansonsten hat niemand da was, sich reinzumischen. Da haben wir nicht das zu verbreiten. Das sind Beispiele. So, ich habe lange gerungen, ob ich so anfangen soll mit dem Ehebruch. Aber ich habe es gemacht, weil ich habe empfunden, Gott will das so. Eigentlich wollte ich mit was anderes anfangen. Ich wollte mit dem nächsten Punkt anfangen, Punkt 2. Was für ein großes Glück ist es, wenn ein Mann oder Frau eine Partner oder Partnerin gefunden hat. Hallo, das klingt doch besser, oder? Wenn wir jemanden finden fürs Leben. Also da Sprüche 18,22, da heißt es, wer eine Frau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Das ist Neue Genfer Übersetzung und jetzt kommt die Zürcher. Wer eine Frau gefunden hat, hat das Glück gefunden. Stellt euch mal vor, ihr Frauen. Hallo? Hey, das ist doch super, oder? Wer eine Frau gefunden hat, der hat das Glück gefunden und Wohlgefallen erlangt beim Herrn. Ja, ich verstehe, wenn man natürlich dieses Glück nicht erlebt hat, das könnte einem Schwierigkeiten bereiten. Aber Gott hat auch da Antworten und Lösungen. Das nur nebenbei. Also, auf jeden Fall, die Bibel sagt, das ist was Großartiges, wenn man einen Menschen fürs Leben gefunden hat. Die Frage ist, worin besteht dieses Eheglück, dieses Gute? Worin besteht es? Also übrigens, vielleicht empfindet der eine oder andere das gar nicht so super, weil der Lebensalltag ihm etwas anderes gezeigt hat. Dann möchte ich sagen, das Wort spricht teilweise vom Idealfall. Gott will uns zeigen, das war meine ursprüngliche Idee. Ich habe mir gedacht, und da kommen wir noch drauf, dass es super ist, wenn wir ein Gegenüber haben. Ja? So heißt er in 1. Mose 2,18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und wisst ihr, selbst die Politik hat entdeckt, dass es zu viele einsame Menschen gibt. Als erstes habe ich das gehört in England. In England gibt es ein sogenanntes Einsamkeitsministerium. Habt ihr schon mal was davon gehört? Da gibt es die Politik kümmert sich um das Thema Einsamkeit in der Bevölkerung. Und jetzt habe ich neulich auch wieder eine Nachricht gehört, im Fernsehen gesehen, auch in Ostdeutschland, einem Bundesland, gibt es einen sogenannten Einsamkeitsbeauftragten. Und man hat gezeigt, was der tut. Der geht nämlich zu älteren Menschen, Frauen oder Männern, der besucht die turnusgemäß, einmal pro Woche oder einmal pro Monat. Und der macht nichts anderes, wie mit ihnen zu reden über ihren Alltag, ihnen zuzuhören. Und was er auch gemacht hat, als er gegangen ist, hat er sie in den Arm genommen. Und ich schätze mal, diese älteren Damen, die schon vielleicht über 80 sind und vereinsamt da in ihrer Wohnung sitzen, denen tut es gut, wenn sie einmal in der Woche in den Arm genommen werden. Ich finde das nicht schlecht. Das ist eine gute Idee. Eigentlich sollten wir Gläubige in der Weise, wenn wir Gelegenheit haben, auch aktiv sein. Wenn es einsame Menschen gibt. Also es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist die grundsätzliche Strategie Gottes. Er hat Adam geschaffen und dann die Tiere, aber die Tiere sind kein Ersatz für ein Gegenüber. Und dann sagt Gott, ich will ihm, diesem Menschen, eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also was Ebenbürtiges. Nicht ein Tier, natürlich kann ein Tier, eine Katze oder ein Hund, auch auf uns eingehen. Die spüren manchmal auch, ob wir gut drauf sind oder traurig sind. Und wenn wir dann traurig sind, dann schnurren sie um uns rum. Und dann tut uns das auch gut. Wenigstens ein Lebewesen, das Anteil nimmt an unserem Dasein. Ja. Aber ein Mensch kann natürlich reden, der kann nicht nur schnurren, der kann auch mit uns kommunizieren. Und das brauchen wir, dass wir uns austauschen können. Ja, Gott schafft die Frau aus der Rippe des Mannes. Und wisst ihr, was beim Mann passiert ist? Adam wurde emotional. Weil, wisst ihr, was er gesagt hat? Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein. Endlich, endlich habe ich ein Gegenüber. Endlich ein tiefes Seufzen aus dem Mund Adams. Das war seine Reaktion. Endlich, ah, endlich ist meine Not gelindert. Endlich habe ich jemand, der mit mir durchs Leben gehen möchte. Endlich ist das Bedürfnis nach Gemeinschaft gestillt. Und dann sagt das Wort uns, darum wird ein Mann oder ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinen Frau anhangen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Übrigens, das Wort hier heißt Anthropos im Griechischen, Mensch. Das ist die Gattung Mensch, aber auch der Mann. Und wenn wir das so übersetzen, dass das die Gattung Mensch ist, dann betrifft es auch die Frauen. Nicht nur die Männer haben das Elternhaus zu verlassen, um eine neue Beziehung einzugehen, auch die Frauen müssen loslassen und das Elternhaus zurücklassen und sich öffnen. Das nur nebenbei. Ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist die Gemeinschaft. Gemeinschaft. Natürlich gibt es auch Menschen, die gut und gerne allein sein können. Manche sind froh, wenn sie mal ihre Ruhe haben. Aber immer nur Ruhe haben ist auch nichts. Wir brauchen auch Kontakte. Und deshalb hat Gott uns Gläubige verordnet, dass wir Teil einer Lokalgemeinde sind. Vielleicht hast du keinen Ehepartner, eine Partnerin, aber du hast eine Gemeinde. Und dort kannst du auch Gemeinschaft haben, Austausch haben. Dort gibt es auch jemanden, der Anteil nimmt an deinem Leben. Übrigens, ich möchte auch an deinem Leben Anteil haben. Ich hoffe, ich bin dein Pastor. Und als solcher interessiere ich mich für dich. Und wisst ihr, manchmal bin ich ein bisschen überrascht. Ich erfahre irgendwann was schon länger her ist und ich habe es gar nicht mitbekommen. So, ich lade euch ein, teilt euch doch mit, sagt mir doch Bescheid, was in eurem Leben los ist. Also nicht alle auf einmal, aber wenn der Gottesdienst vorbei ist, dürft ihr gerne mich ansprechen und sagen, hey, ich möchte dir was sagen. Dazu bin ich da, das ist meine Aufgabe. So, es gibt Grundbedürfnisse nach Gemeinschaft, es gibt aber auch Grundbedürfnisse nach Liebe, nach Zuwendung und Wertschätzung. Ich hätte da eine ganz tolle Geschichte über Wertschätzung, aber das reicht heute nicht mehr. Ich möchte nur mal auf die Schöpfung der Frau zu sprechen kommen. Gott hat beschlossen, eine Hilfe für den Menschen zu schaffen, eine Hilfe ihm entsprechend. Das Wort Gottes sagt, dass die Frau ihm entsprechend ist. Ein helfendes Gegenüber, die den Mann vervollständigt oder ergänzt. Also die Frau füllt das aus, was dem Mann fehlte, nämlich er war allein. Die Einsamkeit ist weg. Und sie ergänzt, was ihm fehlt, aber er ergänzt, was sie entbehrt. Das heißt, wenn jetzt jemand emanzipatorisch unterwegs ist, gefällt ihm dieser Gedanke vielleicht nicht. Aber es ist ganz, ganz klar, es geht um das Gegenseitige sich zu ergänzen und das Gegenseitige sich wertschätzen. Partnerschaft auf Augenhöhe. Wir haben uns schon öfters unterhalten, bei manchen Volksgruppen, besonders Richtung Orient, da ist es manchmal so, der Mann läuft 3 Meter vor der Frau und die Frau schlappt hinterdrein. Das ist nicht die Idee Gottes. Das ist nicht die Idee Gottes, sondern Partnerschaft auf Augenhöhe. Und wisst ihr, es gehört ja auch ein Stück Demut dazu für uns Männer, das ist ein Wort an uns Männer, es gehört ein Stück Demut dazu, dass wir dankbar sind, dass es da einen Menschen gibt, der uns ergänzt und dass wir so vervollständigt werden. Also ehrlich gesagt, ich bin dankbar für meine Frau, weil die hat manche Dinge besser drauf als ich. Und da bin ich froh, dass ich mich auch um das gar nicht kümmern muss. Ja? Die ist echt, also zum Beispiel die Männer haben normalerweise einen besseren Orientierungssinn in der Stadt, aber bei mir ist es nicht so. Meine Frau, die einmal gefahren, da weiß die genau, wo man langfahren muss. Ja, zum Glück gibt es auch noch ein Navi, wenn ich allein bin. Aber ja, da gibt es so manche Dinge oder Geschmack, ja. Manche Frauen haben auch eine gewisse Intuition, die erkennen Dinge und wir Männer sind da etwas unsensibel. So, es ist eigentlich ein Stück weit demütigend, dass wir sagen müssen, okay, wir brauchen die Frauen, ja, die ergänzen uns, aber es ist auch ein Grund für Dankbarkeit, zu sagen, hey, ich bin dankbar, dass ich dich habe. Da fällt uns doch kein Zacken aus der Krone, oder? Nur wenn wir stolz sind, dann wollen wir das nicht wahrhaben. Wenn wir stolz sind, ja, ich bin der Größte und der Beste, oder? Und dann kommt lang nichts und dann kommst irgendwann du. Das ist nicht die richtige Einstellung. Ja, man muss sich auch auf Ehe vorbereiten. Und man muss diese Dinge durchdenken. Und man muss ein klares Ziel haben auch in dieser Richtung und sagen, Herr, was ist deine Idee für Ehe? Was ist dein Plan? Sag mir das. Präge mich. Wort Gottes. Da gibt es sehr viele Dinge, die über das etwas sagen. Die Macht der Gefühle in einer Ehebeziehung. Die Ehepartner sind eigentlich gegenseitig für die emotionale Ausgeglichenheit füreinander verantwortlich. Und ja, ich würde sagen, das heben wir auf ein anderes Mal, aber ich erwähne nur die Bibelstelle 1. Korinther 7, 1, wo es heißt, also ich lasse es mal kurz anklingen, damit ihr auch wieder interessiert seid fürs nächste Mal. Und zwar, die Korinther haben Paulus einen Brief geschrieben und sie haben gefragt, ist es das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat? Das war die Frage der Korinther. Und dann schreibt Paulus, meine Antwort darauf lautet, Doppelpunkt, wegen der Gefahr sexueller Unmoral, Unzucht, soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen. Also er soll sie pflegen. Und so weiter. Und dann geht es um das Thema Verweigerung gegenseitige und solche Dinge. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Ich möchte mit einem letzten Gedanken abschließen. Also wir können da, das Thema ist unvollständig. Manches wird geschildert als Idealfall, aber Gott hat eine Lösung für uns alle. Für die Ledigen, für die Jugendlichen, für die Geschiedenen, für die Verwitweten. Gott kümmert sich um uns. Ich möchte den letzten Gedanken noch mit euch teilen. Ich glaube, jeder sehnt sich, oder fast jeder, es sei denn, jemand hat die Gabe der Ehelosigkeit. Aber da sind wir fast noch niemand begegnet, der diese Gabe hat. Manche mögen sie haben, aber die Mehrheit hat sie eher nicht. Und der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe ist nicht, den richtigen Partner zu finden. Hallo, wir suchen nur alle den richtigen Partner. Oder wir haben zumindest gedacht, wir haben den richtigen gefunden. Der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe ist nicht, den richtigen Partner zu finden, sondern mit dem Partner richtig umzugehen. richtig umzugehen. Um das geht es. Wir können lernen, einander zu lieben. Ich hatte einen Bekannten in der Gemeinde in Schwenningen, der war Student aus Indien, der hat Musik studiert in Trossingen. Und irgendwann hat er dann gesagt, ja, er geht jetzt nach Indien zum Heiraten. Er sah, wie, wo, was? Ich dachte, geht er nach Heiraten? Wo kommt die Frau her? Ja, das war so, die Eltern haben ihm eine Frau rausgesucht. Und die hat er dann geheiratet. Andere Kultur, andere Länder, andere Sitten. Und bei denen funktioniert es auch. Also man kann auch lernen, mit einem Menschen zusammenzuleben, ihn zu lieben. Es kommt darauf an, wie wir miteinander umgehen. Natürlich ist es schön, wenn es eine Liebesheirat ist und wenn es gut funktioniert, ohne große Komplikationen. Aber Tatsache ist, und damit schließe ich, wenn wir realistisch sind, es gibt in vielen Ehen oder in den meisten, da gibt es so ein schönes Wort vom Rosenkrieg, also Auseinandersetzungen. Warum? Wir sind meistens unterschiedliche Menschen. Erstens mal geschlechtlich, Männer, Frauen, hormonell, dann geprägt vom Elternhaus, dann charakterlich. Es gibt dominante Frauen, aber es gibt auch dominante Männer und. Und dass das passt, das bedeutet Arbeit, Leute. Das ist Arbeit am Charakter. Und Gott will unseren Charakter heiligen. Und wisst ihr, wenn wir durchhalten, wenn wir bereit sind, Gott an uns arbeiten zu lassen, dann wird der Punkt kommen, wo es schön wird miteinander. Und dann können wir sagen, wie ich schon gelesen habe, was für ein großes Glück ist es, dass ich einen Partnerin gefunden habe. Was für ein großes Glück. Irgendwann werden wir das sagen können, wenn wir durchhalten, wenn wir treu sind, wenn wir nach Gottes Plan leben, und dann wird Gott Segen schenken. Das ist 100% sicher. Ich glaube das. Ich habe es erlebt und ich glaube es. Amen.